Ja, wir lesen heute eine Lehrrede, eine neue Lehrrede. Und Nagelgebane Sutta habe ich schon gelesen. Und dann haben wir auch dann genug Zeit gehabt, zwei Wochen. Wir waren nicht dabei, wir haben nicht die Lehrreden gelesen. Ich habe schon gelesen, aber ich gemeinsam habe ich nichts gelesen. Und heute lesen wir eine interessante Lehrrede. Aber diese Lehrrede ist nicht von dem erhabenen Buddha. Das ist eigentlich von einem wichtigen Schüler von Buddha. Und nämlich dann Sariputta. Sariputta spricht mit dem Mönchen. Und diese Lehrrede hat dann zwei Namen, Kalyani Sutta oder Gulissani Sutta. Gulissani ist ein Name von einem Mönch. Es gibt 84.000 Lehrreden von Buddha. 84.000. Und diese 84.000, 82.000, das hat der erhabene Buddha erklärt. 2.000 Lehrreden eigentlich von den Schülern von Buddha. Hauptsächlich dann der ehrwürdige Sariputta, Mahakashyapa und auch den anderen Lehrern, den Nonnen. Und so ist 2000 Lehrinhalte, das ist der Lehrbegriff, der erklärt dann 2000 den Schülern und 84.000, dann 82.000 von Buddha. Damals, auch heute, gibt es zwei Mönchsgemeinden. Erste, die sind die Gamavasi. Gamavasi heißt die Mönche, die in den Dörfern leben. Und andere Gruppe ist Aranyavasi, die Mönche, die in Wäldern, im Wald leben. Sie haben dann, alle haben das gleiche Vinaya, alle haben eigentlich das gleiche Dharma, alle haben eigentlich einen gleichen Lehrer. Keiner Unterschied. Nur die Lebensstil ist anders, wie sie leben. Sie müssen den Mönchen genauso wie andere Mönche 227 von den Erhabenen erklärten Vorschriften folgen. Und dann, jeder hat eigentlich eigene Verpflichtungen, was sie tun sollen. Verpflichtungen sind nicht irgendwie Gesetze oder so etwas. Wenn Sie in einem Dorf leben, da gibt es ein Klostervorschrift. Wenn jemand im Wald lebt, hat den Vorschriften im Wald. Wie der Mönch in einem Kloster erst mit den Gebäuden umgehen soll. Auch dann ist dann mit dem Dorfbewohner sie umgehen sollen. Auch dann mit Mönchen, wie sie umgehen sollen. Verpflichtungen haben sie auch, wie zum Beispiel, sie sollen alle, dass sie dann vor der Sonnenaufgang aufstehen. Und eine erste Aufgabe ist, dass sie Zähne putzen und sich waschen. Das ist überall, das ist gleich, das sollen die das tun. Das ist ohne Unterschied. Ältester Mönch, auch denn heute der Neuling, das in das Kloster gekommen. Alle sollen das wollen. Dann sollen sie eigentlich Hof und dann im Dorf, Hof und Umgebung reinigen. Auch ganz genau geschrieben, Hof, die Blätter sollen dann kehren, das Schöne, alle Pflanzen sollen sie pflegen. Blätter kehren und dann auch dann Pflanzen pflegen, wenn sie dann Wasser brauchen, das Wasser geben und so weiter. Das alles ist dann geschrieben. Und dann alle sollen in Dorf, in Kloster, in den Buddha-Raum gehen, Meditationhalle. Sie sollen ersten und sagt auch, wenn der dunkel ist, sollen sie dann Licht anziehen. Da sollen sie auch dann in der Meditationhalle einen Wasserbehälter das bringen. Wenn sie etwas dann zwischen während der Rezitation oder so in Wasser trinken müssen, dann ist das schon vorbereitet. Und dann, alle sollen eigentlich Buddha Dhamma Sangha verehren. Das sollen sie schon tun. Und damit, erstens, was der Mensch erreichen kann, ist Sadda, Vertrauen. Tag sollen sie mit Vertrauen anfangen. Vertrauen ist eigentlich das Anfang des Tages. Und dieses Vertrauen bringt eigentlich die Kraft. Viele Leute merken das nicht. Wenn wir sagen Vertrauen, was ist das? Vertrauen heißt eigentlich, dass der heute habe ich, vor mir gibt es einen Tag. Dieser Tag schenkt mir eigentlich der Licht und Wärme oder was wir hier haben. Ich werde Nahrung, der Mönche sagen, ich werde in Almosen Nahrung sammeln. Das tue ich nur, diesen Körper zu erhalten. Ich habe einen Platz zu liegen, sitzen. Und dann alles, diese ins Klar werden und dann ist das bewusst werden, sich bewusst werden, warum habe ich einen Tag heute vor mir? Jeder soll so denken, nicht nur der Mönch. Warum bin ich das? Es ist keine Gewohnheit, auch nicht irgendeine Zeit verbringen. Der Tag kommt, ich stehe es auf. Jeder muss denken, warum gibt es einen Tag vor mir? Wofür ist das? Die Mönche sagen, das ist ein Brahmacharyanugai. Ein Tag gibt es vor mir, ein reines Leben zu führen. Brahmacharyanugai. Jeder soll so denken. Die Laien sollen, das ist selber einmal, wir müssen immer, dass ich das so sagen. Vor der Rezitation sagen wir auch das. Laien. Und sie wissen das nicht. So etwas wirklich jeden Tag innerlich rezitieren sollen. Es muss nicht sagen, braucht man dann ein reines Leben zu führen. Warum habe ich so einen Tag? Müssen wir schon uns bewusst werden. Warum kommt dann Sonne? Warum sehe ich das Licht? Dunkelheit ist vorbei. Jetzt sehe ich das Licht. Einfach denken, einmal denken, warum ist das Licht draußen? Und es gibt keine Antwort. Wir können nicht sagen, warum das Licht da ist. Da kann ich sagen, ja, das ist natürlich. Warum schenkt die Natur mir das Licht? Das soll man so innerlich formulieren. Und dann, Vijnana Ponika Mahathera, im Tagesablauf, was er gemacht hat, das genauso wie er hat sich das so gedacht, stehe auf und dann isst er dann das Frühstück, nimmt er immer wieder Rest aus dem Frühstück, obwohl er noch essen könnte. Obwohl er noch essen könnte, ein Teil immer ist das Stopp. Jetzt diesen Teil schenke ich dann Affen und dann Vögel. Das hat er immer gemacht. Ganzen Leben, das war, als er in Sri Lanka in Kandy im Wald war. Und er hat das getan. Und das ist eigentlich, er kann denken, ich habe heute einen Tag, ich stehe jetzt auf, mein erstes edles Leben beginnt mit den Tieren. Aber das ist nicht irgendwie ein Rest meines Essens, sondern ein Teil meines Essens. Das ist dann klar definiert. Es ist nicht ein Rest des Essens, sondern ein Teil meines Essens. Ich teile meines Essens. Und so ist eigentlich das, wie Vijnana Ponika Mahathera, viele Menschen tun das. Viele Menschen machen das. Und dann ist das so, was wir das, diesen Vertrauen haben, müssen wir haben. Dieses Vertrauen, ich habe die Zeit und Raum für mein edles Leben. Und so ist eigentlich dieser, es ist egal, ob ein Mönch im Dorf lebt oder im Wald lebt. Nur im Wald hat er kein Haus zu pflegen. Ein Kutti gibt es sicher, aber nicht wieder viele Gebäude. Im Dorf, im Tempel, im Kloster gibt es so viele. Und dann ist dann der Mönche im Wald, sie kommen dann raus von dem Wald, erste Begegnung mit den Laien, nur dann Almosengang, Pindapat. Und sie sammeln das Essen, gehen sie zurück zum Wald. Und dann, sie haben ihre, was sie vorhaben, was sie tun sollen. Aber dieser Reinigungsprozess, wie ich das gesagt habe, der Hofkehrung, alle der Blätter wegnehmen und Pflanzen pflegen, alle, das sollen die auch die Waldmönche machen. Sie sollen auch das, wo sie sind, mit den Bäumen richtig umgehen. Da Tiere sind da, sie sollen auch dann umgehen. Da oft passiert das wirklich. Viele Tiere merken, dass die Mönche im Wald, sie verwenden keine Gewalt. Außen verwenden sie keine Gewalt. Aber innen haben sie keine Spur der Gewalt. Das merken die Tiere. Und dann, wenn die Tiere das Gewalt, Herz mit Gewalt spüren, dann haben sie Angst. Die kommen nicht zum Menschen. Wenn sie irgendwann das merken, dass Gewalt ist und sie sind frei von der Gewalt und die haben keine Angst, sie kommen, die Menschen. Sie sehen keine Waffen, keine nichts. Sie sehen, dass sie nur Almosen zahlen und das, nur das da oben haben. Und sie merken das. Mit diesen können sie nicht mehr umgehen. Das tun sie auch nicht. Und dann kommen sie dann. Und da ist das Ganze in der Kuti in der Nähe. Sie bewegen sich, kommen sie. Sie kriegen das etwas von den Menschen. Und so ist eigentlich das zwei Gruppen arbeiten. Aber der gleiche, das einzige Unterschied ist, Dorfmönche haben andere Verpflichtungen mit den Laien. Damenvorträge, Gespräche, Beerdigung, das, so viele Dinge das gibt. Das alles ist eigentlich, diese manche Dinge sind mit der Kultur verbunden. Und viele Dinge haben mit Dhamma verbunden. Das heißt, seine Dana, Spende kriegen, Essen spenden. Die Leute kommen und sie geben Essen. Und dann, sie denken an Verstorbenen. Das alles sollen das tun. Die Laien benötigen diese Dinge. Sie brauchen das. Und dann sagt der Auftragte, sogar der Gotteskönig sagt, wir haben so viele Verpflichtungen, so viele Bahukaranya, wir haben so viel zu tun. Buddha hat dann damals erklärt, der Sakya sagt, oh, es ist genug, wir haben noch so viel zu tun, ich gehe jetzt. Sind weggegangen. So sind auch heute. Die Leute kommen und dann kurz bleiben und sagen, oh, ich muss jetzt gehen. Ich kann nicht so lange bleiben. So ist eigentlich das System Verpflichtungen, was der Mensch hat. Und manche denken, oh, der Mensch ist das viel zu tun, er entfernt den Nibbana. Das ist aber nicht wahr. Und die Tätigkeiten haben eigentlich eine ganz andere Entwicklung, das tun die Menschen, nämlich Brahma Viharas. Ohne Brahma Viharas können sie diese Verpflichtung nicht erfüllen. Nämlich Metta, Liebe, Karuna, Mitgefühl und Mudita, Mitfreude und Upekkha, Gelassenheit. Und so ist eigentlich die Mönche, die im Kloster leben, sie sitzen, so sitzen, meditieren es wenig. Aber mit der Handlung meditieren sie viel. Das heißt, ihre Meditation ist in Bewegung. Und Mönche im Wald sind in Stille. Aber beide erreichen das Gleiche. Weil, wie der Buddha sagt, oft hat er gesagt, erstens sollen wir schon die Brahma-Viharas erwecken. Die Brahma-Viharas sind wichtig, weil wir sehr viele Möglichkeiten haben, unsere innere Kräfte zu erwecken. Diese milde Haltung des Herzens, das heißt Brahma-Viharas machen das Herzen mild, sanft. Das ist schon wichtig. So ein harter, trockener Herz, es ist nicht, es kann möglich sein, aber sehr langsam, die Erleuchtung. Und deshalb ist das sehr oft, haben die Mahayanin gesagt, ihr sollt alle Bodhisattvas werden. Das ist die wichtige Eigenschaft der Bodhisattvas. Weil sie eigentlich nicht gesehen haben, wie der Mönche, die im Wald das Gleiche haben. Sie haben aber, sie arbeiten nicht mit den Menschen, sie arbeiten mit der Natur. Es ist das auch der Gleiche. Sie arbeiten mit den Tieren und der Natur. Sonne und Mond. Wolken und Regen, alle möglichen Dinge arbeiten sie geduldig, Geduld. Es regnet, Kuti ist nicht so fest. Es ist kalt, der Kuti ist nicht kräftig, das genug, diese Kälte zu stoppen. Kuti heißt diese kleine Hütte, was der Mensch hat. Und mit diesen Dingen entwickelt sich Geduld und Gelassenheit. Genauso wie der Mönch im Dorf das tut. Das ist der gleiche. Und so ist das, sind die Mönchgemeinden. Natürlich Genauso damals haben die Menschen heute auch die Waldmönche immer zu loben. Oh, sie sind das Gut und alle möglichen. Buddha-Zeit gab es auch. Buddha sagt einmal, oh Mönche, 10 Jahre, 20 Jahre in einem Mönch im Wald mit unreinem Geist lebt. Ein Mönch im Dorf, nur eine einzige Sekunde mit reinem Geist lebt, der ist höher als der andere. Das heißt, Buddha hat immer wieder betont, unterscheidet da nicht so. Es ist nicht richtig. Wenn jemand im Wald leben möchte, kann er das tun. Wenn jemand im Dorf leben möchte, er soll das tun. Wichtig ist, die beiden sich versuchen sollen, die innere Reinheit zu kriegen. Das ist wichtig. Aber nicht, Lebensstil ist nicht so wichtig. Wichtig ist die Reinheit des Herzens. So damals, ehrwürdiger Mahakashyapa, er war sehr strenger Waldtradition gehabt, Mahakashyapa. Er ist eigentlich dann einmal Buddha Abschied genommen, ist weggegangen, im Wald lebte er, bis zum Tod des Buddha. Und so ist eigentlich diese Lehrrede, was wir jetzt lesen, ist eigentlich ein sehr viele Lehrinhalte für einen Mönch, der im Wald lebt. Aber das erklärt der ehrwürdige Sariputta. Und Aranya, das Wort Aranya ist das Wald, ist das. Es ist so, es gibt jedem Dorf eine Grenze. Die sagen, bis jetzt ist Dorf, dann ist der Wald. Sagte Aranya ist so, wenn ein 2 Meter hoher, kräftiger Mann, er ist wirklich kräftig, er nimmt einen Stein und mit den richtigen Männerkraft, er werbt dieser Stein im Wald drin. Und dann dieser Stein irgendwo, das trifft das irgendwo. Und da ist eigentlich von dort einige Meter entfernt, da ist der Beginn der Wald, Aranya. Das heißt, dein kräftiger Mann, der 2 Meter hoch ist, das sagt es so, 2 Meter hoch. Und dann, er nimmt einen Stein, er ist kräftig, er werbt diesen Stein im Wald. Und dann Stein, wie heißt das, fliegt dahin. Und dann sagt er, wenn der runterfällt, da beginnt eigentlich der Wald. Das heißt, ich weiß nicht, wie viel ist das, ja? Wie viele Meter, ja? Es kann sein, ja, das ist das 2 Meter hoch, der Mensch kräftig, Steine werbt. Ja, das kann zum Beispiel 20, 30 Meter sein. Das könnte sein. Das heißt, von der Dorfgrenze 30, 40 Meter innen ist, dass der Aranya beginnt. Ja, wir sind noch weiter, glaube ich. Davon hier, da ist auch noch, gibt es eine Rechnung, wie viel weiß ich nicht, ich kann das nächste Mal sagen. Davon dort ist auch noch einige Meter. Es ist sehr schön, wie das so formuliert, dass ist das der Wald ist, so beginnt diesen Wald. Ja. Und wie die Menschen damals alles gerechnet haben, ist gut. Und heute lesen wir diese Lehrrede. Es ist eigentlich diese Lehrrede, ist schon eine wichtige Lehrrede, aber es ist nicht so oft diskutiert. Es ist schon richtiger Dharma drinnen, aber es ist nicht so sehr viel zu reden. Ja. Und deshalb lesen wir heute auch dann diese.
Soll ich anfangen?
Ja.
Ulisani Sutta.
So habe ich gehört. Einmal hielt sich der Erhabene bei Rajagaha im Bambushain, dem Eichhörnchenpark, auf. Bei dieser Gelegenheit war ein Bhikkhu namens Kulisami, ein Waldmönch mit losem Verhalten, zu Besuch gekommen, um sich wegen dieser oder jener Angelegenheit in der Sangha aufzuhalten. Der ehrwürdige Sariputta richtete sich auf den Bhikkhu Kulisami bezugnehmend folgendermaßen an die Bhikkhus: Freunde, wenn ein waldbewohnender Bhikkhu zur Sangha kommt und sich in der Sangha aufhält, sollte er respektvoll und ehrerbietig gegenüber seinen Gefährten im heiligen Leben sein. Wenn er respektlos und nicht ehrerbietig gegenüber seinen Gefährten im heiligen Leben ist, dann wird es jene geben, die von ihm sagen würden: Was hat dieser ehrwürdige Waldmönch erreicht, dadurch, dass er allein im Wald lebt, wo er sich benimmt, wie es ihm gefällt, da er respektlos und nicht ehrerbietig gegenüber seinen Gefährten im heiligen Leben ist. Da es jene geben würde, die dies von ihm sagen würden, sollte ein waldbewohnender Bhikkhu, wenn er zur Sangha kommt und sich in der Sangha aufhält, respektvoll und ehrerbietig gegenüber seinen Gefährten im heiligen Leben sein.
Ja. Das ist dann, es ist eigentlich immer diese Probleme gibt es. Warum ist das? Disziplin, Ordnung, Respekt, das soll man mit einer Gemeinde leben. Dann kann sie lernen. Viele Menschen, die im Wald leben, sie kriegen der Mönchweihe, gehen sie im Wald, leben sie. Aber sie haben diese, wie die mit anderen respektvoll leben können, haben sie nicht gelernt. Und das ist eigentlich sein Problem. Weil sie sollen jeden Tag begegnen anderen, mit anderen. Das gibt dann zum Beispiel Sprache sitzen, dann da essen. Alle möglichen Dinge lernt man, wenn jemand gemeinsam etwas tut. Und wenn jemand allein in Meditation oder im Wald lebt, er ist achtsam mit sich selbst. Auch mit der Umgebung, was da gibt. Wenn jemand mit der Gemeinde lebt, er soll schon nicht nur mit sich selbst, das ist seinen Dharma verbinden, auch andere Menschen. Mit den Tieren und mit den Bäumen zu leben ist leichter, mit dem Menschenleben ist nicht so einfach. Und deshalb müssen sie sehr viele Dinge lernen. Und besonders dann verlieren sie da eigentlich Respekt, wenn sie allein leben. Sie haben keine. Sie haben nicht gelernt, wie sie respektieren sollen. Mönchgemeinde, wenn sie die mit Mönchen mit anderen Mönchen zusammenleben, erste Voraussetzung, sie sollen eigentlich respektvoll leben. Das ist schon wichtig. Das tun die Mönche immer. Und Respekt beginnt eigentlich mit dem Wasser. Kennt ihr das Wasser? Das Wort heißt Mönchordination. Wie viele Jahre ist Regenzeit verbracht habe. Das ist wie der Mönch seine Orden älter, das rechnen so. Wenn ein Mönch 10 Wasser hat. 10 Wasser heißt Ordination. Nach Ordination ist 10 Jahre jetzt alt geworden ist mit der Ordination. Wenn ein Mönch kommt dann 9 Jahre Ordination Wasser hat, der Mönch soll so einen anderen Mönch, der 10 Jahre ist, dann respektieren. Und dann auch 9 Jahre Wasser hat. Dieser Mönch kann zum Beispiel 60 Jahre alt sein. Der Mönch, der das 10 Jahre Meditation hat, er kann 40 sein. 40-Jähriger kriegt dann Respekt von 60-Jährigen. Das Lebensalter ist nicht so wichtig. Ordenalter ist wichtig. Das ist der wichtige Sangha. Und manchmal ist das so, manche denken, sie haben nicht das gelernt, sie denken, ich bin alt, der Junge soll dann respektieren. Das geht aber nicht. In Mönchgemeinden nicht. Ja. Jetzt ist es umgekehrt. Und die sollen das respektieren, dann ist das. Und Respekt, gegenseitige Achtung und Respekt, ist eigentlich das Lebenskraft der Gemeinde. Gemeinde kann Gemeinde beginnen mit zwei Leuten. Gemeinde heißt das Wort beginnt mit zwei. Mit sich selbst gibt es auch eine Gemeinde. Aber das ist der zweite Person ist unsichtbar. Aber doch gibt. Und das muss man auch lernen, mit sich selbst richtig lernen, leben. Aber Gemeinde mit zwei Personen. Dabei ist es sehr wichtig, dann gegenseitige Achtung und Respekt. Gegenseitige Achtung und dadurch entstandene Respekt. Ist sehr wichtig. Und deshalb sagt eigentlich die Mönche, Ehrwürdiger. Das heißt eigentlich dieser. Ehrwürdiger heißt eigentlich für Respekt verdient oder so heißt das. Ja. Und das ist der Ehrwürdiger. Und dieser Respekt zu kriegen und auch das der ältere Mönch, oder das, was wir gesprochen haben, er soll auch seine Ordensalter, das soll man respektieren. Das heißt, er muss auch gut leben, sonst kriegt er keinen Respekt. Das ist so, achten Sie, aber kein Respekt, achten und Respekt. Sie, die Mönche achten das, ist okay, aber respektieren nicht. Das muss man immer der Mönche respektieren, das ist schon achten, aha. Er ist älterer Mönch. Wir achten, aber wir respektieren ihn nicht. Achten und Respekt ist das zwei. Und das heißt, achten heißt anerkennen, wie er ist. Respektieren, Anerkennung mit Respekt verbinden. Respektieren. Ja. Wir anerkennen Person, aber gleichzeitig veneriert. Ja. Wir verehrungswürdig. Respekt. Ja. Und wir können jeden achten, Anerkennung. Aber viele Leute respektieren diese Menschen nicht. Ja. Ältere Menschen gibt, wir sagen, er ist alt, wir respektieren, wir achten ihn, aber respektieren ihn, weil er Alkohol trinkt, zum Beispiel. Sagen, er ist alt, okay, aber Respekt nicht, weil er Alkohol trinkt zum Beispiel. Sie sagen, nein, das ist nichts aber. Ja. Und so ist das eigentlich, dann sagt er, dieser Mönch war eigentlich, die Gulizan war ja eigentlich sehr, sehr wild. Ein wilder Mönch war das. Er kam und er überhaupt nicht, das ist gutes Benehmen, das war, hat er nicht gehabt. Er hat Wirklichkeit nicht gelernt. Nicht gelernt und dann es kam und dann herumgehen und es ist dann laut und drüber und das alles herumlegen und dann Almosenzahl auch nicht gut angezogen. Das ist das, in Österreich sagt, schlampig. Ja, das ist so. So geht aber nicht. Ordnung ist sehr wichtig. Ordentliches Ansehen, ordentliches alles. Das ist schon wichtig. Es ist nicht irgendwie, dass der Mönch irgendetwas anderes macht. Ordnung ist das wirklich dann irgendwie dann Ordnung, das heißt, Ordnung eines Mönches ladet eigentlich dann so die anderen Menschen als Anziehungskraft sagen lassen, wenn der Ordnung hat. Ja? Wenn er nicht, keine Ordnung ist das. Die Leute sagen, Das ist nichts. Buddha hat immer sehr gerne die Ordnung gehabt. Das war sehr, sehr wichtig für ihn auch. Und deshalb ist das in Vinaya lesen, wenn wir lesen, erklärt auch, wie der Mönch wirklich seine Nägel, das ist reinigen kann, schneiden kann, Zähne putzen kann, Robe waschen kann. Robe, das ist das, wie er falten soll. Almosental, wie er das tragen soll. Wie er gehen soll. Alles erklärt der Buddha. Wenn ich das die Aussagen vom Buddha lese, ich habe noch keinen Mensch auf der Welt der Geschichte gelesen, wie der Buddha die Schönheit gelobt hat. Er ist der Buddha, immer wieder Ordnung und Schönheit gelobt. Aber nicht irgendwie eitel zu werden, dass sie Erleichterung zu kriegen. Er sagt, Ramaniyani Varanyani. Er sagt, er geht dann mit Mönchen einfach, er sieht einen Wald, sagt er, oh Mönch, schau, so schön ist dieser Wald. Ja, Ramaniyani Aranyani. Ja, es ist das, diese Schönheit, ja, das sagt er immer, dass so, es lobt er. Aber das ist nicht irgendwie, was wir loben, na, ist nicht irgendwie anhaften. Diese Schönheit, diese Anerkennung der Schönheit oder wie der Buddha Schönheit gelobt hat, das alles ist eigentlich dann, wie man eigentlich loslassen lernen kann. Ja. Seine Beschreibung der Schönheit hilft den Menschen, loslassen zu lernen. Ja. Sagt, das ist schön, aber nicht anzuhaften. Diese Schönheit bringt eigentlich die Ruhe. Das sei Yatta Ramate Matanda, diese Aranya, Ramaniyani Aranyani, diese Verse erklärt der Buddha, wenn jemand in diese Schönheit reingeht, ganz bestimmt, er beendet das Samsara, sagt der Buddha. Es ist so, ganz andere Erklärung ist das. Und so ist eigentlich der Mönch war keiner. Deshalb dann zum Beispiel, letzten Lehrreden haben wir gelesen, der hat gesagt, ihr sollt gehen, nicht hier bleiben. Weil die Mönche so laut waren. Ist eigentlich das, für ihn war eigentlich die Stille ist der erste Merkmal der Schönheit. Stille ist der erste Schönheit, der erste Merkmal der Schönheit. Stille, Ruhe. Ja? Und deshalb sage Ramani, die Wälder sind so schön, weil es ruhig ist. Und dann sagt er, meine Mönche, meine Gemeinde ist so schön, weil sie ruhig sind. Und immer wieder betont der Buddha, warum ist denn diese Gemeinde schön? Er sagt, einmal hat er mit dem König gesprochen. Der König hat sogar die Angst gehabt. Er geht rein und dann, Buddha hat gesagt, tausende Mönche leben hier. Er geht rein, aber nichts gehört. Und er hat gedacht, Buddha hat das so irgendetwas organisiert, ich werde dann mein Leben, dass ich hier irgendetwas und das Probleme kriegen oder sie wollen mich umbringen oder so. Er hat Angst gehabt. Weil so, er hat gesagt, tausende Menschen leben hier, aber er geht rein, überhaupt nichts. Und dann geht der Erhabene. Du hast uns gesagt, dass die tausende Menschen hier leben, aber ist das nicht? Dann sagt der Bruder, schau, diese Umgebung ist so schön geworden. Wie geworden? Weil meine Mönchgemeinde leben ist in der Vergangenheit, auch nicht in der Zukunft. Deshalb sind sie ruhig. Das ist das. Das heißt, seiner Schönheit beginnt der Stille. Stille kommt, wenn der Geist im Jetzt ist. Das heißt, im Jetzt gerichtete Geist ist ein schöner Geist. Das ist die Schönheit. Weil der Geist ist eigentlich nicht in der Vergangenheit, auch nicht in Zukunft geht. Ja. Und deshalb sagt eigentlich dann, dass jetzt und das einzige wie zeitverbundene Merkmal ist, dass jetzt lebt nicht in Zukunft, auch nicht in der Vergangenheit, auch nicht in der Gegenwart. Ja? Und deshalb das Jetzt ist so schön. Erlebnis, das Jetzt lebt nicht in der Vergangenheit, auch nicht in der Zukunft, auch das nicht in der Gegenwart. Lebt nicht, bleibt nicht still. Ja. Deshalb das Jetzt ist schön. Das heißt, Schönheit verliert nur, wenn der Geist stehen bleibt. Dann hat er keiner. Das heißt, wo der Geist anhaften stehen bleibt, da tötet die Schönheit der Welt. Ja. Das ist immer so. Beim Essen, Trinken, Sehen, Riechen, Schmecken, Tasten, alle möglichen Momenten. Und wenn der Geist hängen bleibt und anhaftet und bleibt, dann das Jetzt verlässt und dann tötet die Schönheit. Sonst geht denn was Schönheit weiter. Und was wir Schönheit hier bezeichnen, ist aber nicht das Gleiche, was wir definieren. Ja, das sage ich dir. Es ist nicht das Gleiche. Und deshalb, das ist Ramaniya. Das Wort Ramaniya ist übersetzt als Schönheit. Ramaniya ist das auch, das verbunden ist eigentlich mit Loslassen verbundener Schönheit ist das. Die Schönheit hilft mir, den Geist zu befreien von allen Dingen. Und so, deshalb sagt der Buddha, der Stille ist so wichtig für die Menschen. Still sein, ruhig sein. Und dann, der Mensch war eigentlich nicht so still, das ist das, und das stört immer. Auch dann im heutigen Kloster, auch der Lehrer, sie mögen das nicht. Laut sein, das ist nicht. Das geht aber nicht. Ja. Und wenn ein Zimmer, denn zwei Leute sein müssen, laut reden. Und dann, wie der Buddha gesagt hat, das ist wie ein Fischmarkt. Das heute verwendet das. Wenn ältere Mönche im Kloster. Ja. Sie sagen, ihr seid wie der Fischer. Was redet dir das so? Ja. Und so ist eigentlich dann dieser Mönch, sagte dann erstens, was der Waldmönch, wenn sie dann Mönchgemeinde besuchen, erstens, sie müssen das wirklich, das ist aber nicht nur, das soll man schon nicht vergessen, dass hier, was der ehrwürdige Sariputta sagt, ist nicht für die Gulisane Mönch. Diese ist eigentlich, bis dann diese Mönchorden existieren, bis, egal, 2000 Jahre, das gilt diese Aussage. Die Mönche, die aus Wald, in die Mönchgemeinde kommen, sie sollen respektvoll benehmen. Das ist der erste. Und jetzt sagt, dass wenn die keinen Respekt haben, dass für einen Sinn hat der denn im Wald? Was tut der eigentlich im Wald? Ja. Das heißt, sinnlos im Wald leben, wenn der Mönch vor der Mönchgemeinde keinen Respekt hat. Ja. Das ist, sagt, sinnlos ist das. Wofür ist das? Warum lebt er im Wald? Ja. Und das ist, sagt, und Dann ist das erste Eigenschaft, das was der Mönchgemeinde. Hier das kommt, das Gulisani kommt aus dem Wald. Ja, das ist deshalb sagt der Waldmönch. Ja. Und äh, Ja, das gibt eine wenn jemand im Wald alleine lebt, irgendwie entsteht Asmimana. Asmimana heißt, ich bin, Dunkel entsteht. Und ich bin dein Waldmönch, ich bemühe mich nur der Erleuchtung. Ich habe ein richtiges Leben und so weiter und so weiter. Und damit ist verliert, was ich die 18, ich glaube 18 Vorschläge gemacht hat, Sariputta, hier diese Lehrrede. Und das verliert er, das Asmimana. Ich bin ein Waldmönch, ich mache alles richtig. Damit verliert er diese 18 Dinge, ja. Und deshalb sagt der Sariputta, ihr sollt schon aufpassen. Ist im Waldleben ist nicht irgendwie Voraussetzung, dass ich da gut zu werden. Wenn ihr diese 18 Gründe nicht entfolgen, ich glaube 18 drinnen, ja. Und der nächste,
wenn ein waldbewohnender Bhikkhu zur Sangha kommt und sich in der Sangha aufhält, sollte er folgendermaßen geschickt im guten Umgang mit Sitzgelegenheiten sein. Ich werde mich auf eine Weise niedersetzen, so dass ich ältere Bhikkhus nicht bedränge und neuen Bhikkhus nicht den Sitzplatz verweigere. Wenn er nicht geschickt ist im guten Umgang mit Sitzgelegenheiten, dann wird es jene geben, die von ihm sagen würden, was hat dieser ehrwürdige Waldmönch erreicht, dadurch, dass er allein im Wald lebt, wo er sich benimmt, wie es ihm gefällt, da er noch nicht einmal weiß, was sich für einen guten Umgang gehört. Da es jene geben würde, die dies von ihm sagen würden, sollte ein waldbewohnender Bhikkhu, wenn er zur Sangha kommt und sich in der Sangha aufhält, geschickt im guten Umgang mit Sitzgelegenheiten sein.
Das ist ein bisschen für euch vielleicht nicht klar. Das ist so, Sitzgelegenheiten kommen, wenn die Mönche zusammenkommen, besonders wenn sie dann essen sitzen. Das muss rein, das ist, vielleicht habt ihr noch nicht gesehen, wenn jemand im Meditationszentrum war, das könnt ihr sehen. Die Mönche sitzen, jeder weiß, dass da eigentlich, welchen Sitzplatz kann ich nehmen. Das heißt, älterer Mönch kommt und er, dann zweiter Mönch, die wissen, dass der Mönch ist älterer, dann, dass dieser und dieser Ordination zählt. Dann ist das, und dann ist das, und dann ist der, und oft fragt auch, wenn er das neu gekommen ist, sagt er dann, wenn er sitzt und dann sagt er, wie viel Wasser hast du? Weil er unalt. Dann er sagt, 9, 10, 11. Und dann sagt er, wir nehmen an, er ist 13, 14. Und dann sagt er, dann ist er mein Platz hier, sagt er das. Und dann sagt er aber nicht, ich bin 13. Er sagt nichts. Das braucht er nur diesem Mönch eine Antwort. Dann weiß er, wo er sitzen kann. Hinter ihm oder vor ihm. Das ist die Methode. Und dann, wenn er sagt, ich bin da 10 Jahre, jetzt ist Wasser, 10 Jahre. Und dann, er sagt, okay, dann sitzt er vor ihm. Dann weiß der aber 10-jähriger Mönch, dass er dann älter ist. Braucht er nicht sagen, ich bin 11, ich habe 11 oder 12. Das braucht er nicht sagen. Und Waldmönche, die wissen das nicht. Sie kommen und dann irgendwo sitzen. Manchmal ganz vorne oder ganz hinten. Dass sie ganz hinten kommen, die Navaka Bhikkhu. Navaka Bhikkhu heißt das Neuling, das ganz Neue. Sie wissen nicht, wo sie sitzen sollen jetzt. Weil dieser Mönch sitzt da und das alles. Ja. Und so ist dann, wenn sie dann ein Mönch ist, okay, aber wenn da 20 Mönche in den Wald kommen und dann irgendwo überall sitzen, dann ist das Ordnung ist nicht mehr. Es gibt keine Ordnung mehr. Dann ist das sehr, sehr schwierig ist das. Und das ist, die Ordnung und Sitzordnung ist sehr, sehr wichtig für die Mönche. Weil Eigentlich, das ist dann die Navaka Bhikkhus. Sie kommen und dann, sie verehren auch den anderen Mönch. Wenn wir sagen, ein Navaka, ganz Navaka Mönch, Navaka heißt ein ganz neuer Mönch geworden, er kommt aus dem Wald hierher und sitzt ja dann vorne. Wenn aber Sitzplatz die Mönche genommen haben, die jüngeren Mönche, die kommen und verehren andere. Knien. Und wenn dieser Waldmönch ist nur ganz neu, ein Jahr, aber dann Navaka-Mönch, das andere Mönche, junge Mönche sind vielleicht 5 Jahre Ordination. Und dann verehrt ihm dann dieser Mönch. Das darf er nicht das akzeptieren, weil er ein Jahr. Die jungen Mönche sind 5 Jahre. Und das war eigentlich damals auch der Buddha-Zeit. Ich glaube, Thule Tissaheit, das ist die Mönch, der Mönch. Er saß immer dann Eingang in dem Kloster und dann einen Sitzplatz genommen, so sitzen. Und die Mönche haben gesagt, er war das Ältere. Die Mönche sind gekommen und nicht verehrt. Ein Mönch hat gefragt, wie alt bist du, mir Ordnung ist? Ordnung, ja. Und dann sagt er, ich bin ganz neu, 2 Jahre. Dann sagt er, du bist so ein schlechter Mensch. Die älteren Mönche, das sind 10 Jahre, 20 Jahre Mönchorden, die sind. Du siehst, du saß hier und das, du hast nichts gesagt. Sie haben dich verehrt, kniet. Das darf du nicht das sagen. Und er sagt, ich bin ein Onkel von Buddha. Da sagt er, du kannst das so nicht sagen, dass der Onkel ist, das nicht so wichtig. Wichtig ist, dass der Haioden, der Mönchordination. Und er geht in Weinen zum Buddha. Sagt er, das ist sie haben mich geschimpft. Warum? Das deshalb. Dann Buddha sagt, du bist eine Moga-Purisa. Das ist Hohlkopf. Was sagst du? Du darfst nicht so etwas machen. Diese Verwandtschaft, Freundschaft, ist alles nicht hier das. Hier ist das, gilt nur, das ist Ordination, das ist Orden, Älter. Ja, das ist das. Du musst das folgen. Und er hat weinen, dass er hat geweint. Ich habe gesagt, das hilft nicht. Du musst das tun. Du musst dorthin gehen, allen das entschuldigen. Wenn du das nicht tust, du hast das schlechte Dinge getan. Und dann ist das, er wollte das nicht. Und am Ende geht er, dann ist das so. Sagt er Entschuldigung, dass er was gemacht hat. Und so ist eigentlich diesem Sitzplatz ist sehr wichtig im Kloster. Und ich meine, wenn jemand im Kloster lebt, wir lernen das. Wir lernen, wir müssen jeden Mönch das in Knien und dann ein Tuch runterlegen und dann knien und verehren. Das tun wir. Ja. Und das immer, wenn wir dorthin gehen, gleiche Alter. Ich meine, mein Mönchsbruder, ich, ein Tag älter als ich. Das heißt, ich bin 22. Juli, glaube ich, der Upasampada, der Mönchordination begann, 76, glaube ich. 76, ja, 1976, Juli. 2 Tage früher hatte mein Mönchbruder. Dann muss ich sie ihm verehren. 2 Tage ist genug. Das ist schon älter. Aber alt, das meine, er ist eigentlich das ist 5 Monate jünger als das Geburt halt. Aber Ordination ist 2 Tage älter. Da muss ich es ordinieren. Also das sind Verehrung. Und so ist das Ordnung, diese Mönchsgemeinde. Und wenn er kommt, dann muss ich aufstehen. Ja, es ist. Ich muss dann Sitzplatz, wenn ich so sitze, wenn er reinkommt, muss ich aufstehen. Und dann sagt er sitzen. Und bevor er dann Platz nimmt, dann sitze ich nicht. Ich muss dann stehen. Das ist diese Ordnung, ist das eigentlich Mönchsgemeinden gibt es. Aber dieser Waldmönch, das haben sie das anscheinend nicht gewusst. Er kommt und dann er sitzt überall. Und das darf er nicht das tun. Dann sagt er, der ehrwürdige Sariputta sagt, richtiger Sitzplatz finden, bitte. Das musst du lernen. Und damit sagt er auch den zukünftigen Mönchen, das sollen sie schon anderen respektieren, und Sitzplatz ist das richtige Sitzplatz. Meine Position, wo ich sitzen kann, muss ich das wissen. Ja. Und das ist der zweite. Und dann
wenn ein Waldbewohner der Bhikkhu zur Sangha kommt und sich in der Sangha aufhält, sollte er nicht zu früh ins Dorf gehen oder spät am Tage zurückkehren. Wenn er zu früh ins Dorf geht oder spät am Tage zurückkehrt, dann wird es jene geben, die von ihm sagen würden, was hat dieser ehrwürdige Waldmönch erreicht, dadurch, dass er allein im Wald lebt, wo er sich benimmt, wie es ihm gefällt, da er zu früh ins Dorf geht und spät am Tage zurückkehrt. Da es jene geben würde, die dies von ihm sagen würden, sollte ein waldbewohnender Bhikkhu, wenn er zur Sangha kommt und sich in der Sangha aufhält, nicht zu früh ins Dorf gehen oder spät am Tage zurückkehren.
Ja, das ist auch das in Mönchsklostern, wenn die Mönchsgemeinden zusammenleben. Sie haben eine richtige, die Zeit, da gehen wir raus. Das habt ihr vielleicht, ihr könnt auch da anschauen, das ist im Internet. Es gibt ein Kloster in Burma. Da leben, glaube ich, über 2000 Mönche in dem Kloster. Es ist so, sie machen eigentlich einen Gong. Ja, dann ist die Mönche, sie wissen das genau, das zum Beispiel 5.30 Uhr in der Früh. Und dann ist das jeder zum Beispiel, wer der Reihenfolge, jeder weiß das, ich bin da hinter ihm oder vor ihm, wissen Sie das. Und dann, jeden Zimmer kommen Sie rein. Und dann gehen Sie dann rein, das Folge so, bis zum Eingangstür, zur Klostereingangstür. Und dann dann ist so reinkommen, trennen zu beide Seiten. So. Das heißt, das ist der 2000. Das ist eine diese Richtung, eine andere Richtung. So gehen sie. Ja? Und damit auch, dass der ältere Mönch das wieder nur ein Mönch weg, das ist dann vor ihm, aber vor ihm gibt es noch keine. Und dann so trennen sie das 2000 Mönch, da könnt ihr sehen, ein sehr schönes Jahr. Und dann sie gehen und dann ist das Mitte der Straße. Gibt es einen Weg, genauso wie hier Fahrradweg, ja? Und da, aber das ist der Mitte der Straße, aber nicht der beiden Seiten. Und die Mönche, irgendeine Stelle kommt dann in der Mitte. Wenn sie alles fertig, das Almosen gesammelt haben, da kommen sie und dann, die Zeit ganz genau wissen sie, wann sie dann ankommen, dann ist das wieder, treffen sie dort und gehen sie rein. Beide Seiten. Es ist sehr schön, ist das. Ich meine, das ist sehr gut organisiert. Bei den 2000 Mönchen, da muss man schon organisieren. Aber nicht jemand da vorne der Polizei sitzt und dann sagt, oh, und alles. Nein, sie haben das selber diszipliniert, alles, so trainiert. Und so ist das, wenn ein Mönch in einem Dorf lebt, Mönchgemeinde lebt. Einer geht in der Früh, andere geht das in 2 Stunden später. Dann ist nicht schön, ist das. Deshalb sagen, dass wir soll immer. Also wie heißt das? Einheitlich, das ist Zeit bestimmen. Die Zeit gehen wir. Erstens. Zweitens, der Dorfbewohner, sie bereiten das Essen, sie wissen, wann die Mönche kommen. Und wenn einer vorher kommt, dann sie kriegen eigentlich irgendwie Verwirrung. Ja, wir haben noch nichts fertig, das Essen ist noch nicht fertig. Ja, und das habt ihr schon gesehen, die Leute warten auf der Straße mit Essen. Wenn ein Mönch vorher kommt, das ist dann eine Seite, die denken, oh, der Mönch ist gekommen, er hat nichts bekommen. Sie werden sehr traurig. Zweitens, er kriegt nichts, er hat kein Essen. 2 Dinge passiert. Er hat kein Essen, die Leute sind traurig, weil sie nichts Essen geben können. Und deshalb sollen sie nicht früher gehen, auch nicht später kommen. weil sie gemeinsam im Kloster essen, haben sie gemeint. Egal, wo sie unterwegs sind, unter einem Baum sitzen, ist egal, sie essen gemeinsam. Und gemeinsam essen ist auch kein Grund, in meiner heutigen Zeit, damals weiß ich nicht, aber heute, wenn sie dann, sie gehen nicht einen Weg, das gehen sie verschiedene Wege. Und dann kriegen sie der unterschiedliche Essen. Heute, das, wenn sie möchten kommen, da gibt es eine Dhanasala, Esshalle, das ist, dann gehen sie an die Almosenschale, das ist, stellen sie da. Da gibt es einen Temple Boys. Die Leute arbeiten, Boys heißt nicht Boys, das gibt dann ältere Leute, das ist, ja. Aber Name heißt Temple Boys. Sie kommen dann alles, das nehmen sie. Und dann ganz genau, das ist, teilen sie da alles. Weil das sind die, manche Mönche haben wenig bekommen, manche haben das viel bekommen und alles, das teilen sie. Und dann kriegen sie richtiges Essen. Aber sehr schnell machen sie das alles. Wenn viele Mönche sind, ein Mönch oder zwei Mönche, dann das brauchen sie, dass man nicht machen. Und das ist eine sehr, sehr gut organisierte. Andererseits ist das im Tempel, die Leute, sie haben auch nicht den extra Essen. Die Mönche gehen sie in Almosengang für diese Menschen auch. Da gibt es auch Tiere, viele Tiere im Kloster. Sie kriegen auch von diesem Essen. Der Mönch geht nicht für das Essen, er sammelt nicht das Essen für sich selbst. Tempel, die Bewohner, was die sind. Auch die Leute, dass sie sagen, ist dann außerhalb im Kloster kommen. Manche kommen, die armen Menschen im Kloster zum Mittagessen. Oder es sind Tiere, gibt es so viele. Und alle kriegen von diesem Mönch, das ist da stundenlang zu Fuß gegangen, Essen gesammelt hat. Das teilen die. Ja. Und das ist eigentlich, deshalb es ist sehr wichtig, dass er rechtzeitig weggehen, rechtzeitig zurückkommen. Ja. Wenn das, wenn der mit der Mönchgemeinde liegt. Und deshalb sagt er, das ist sehr wichtig, dass er das tun. Ja. Und dann?
Wenn ein waldbewohnender Bhikkhu zur Sangha kommt und sich in der Sangha aufhält, sollte er nicht vor der Mahlzeit oder nach der Mahlzeit Familien besuchen gehen. Mhm. Wenn er vor der Mahlzeit oder nach der Mahlzeit Familien besuchen geht, dann wird es jene geben, die von ihm sagen würden, dieser ehrwürdige Waldmönch muss sich sicherlich, während er allein im Wald lebt, wo er sich benimmt, wie es ihm gefällt, daran gewöhnt haben, Besuche zur falschen Zeit abzustatten, da er sich so verhält, seit er zur Sangha gekommen ist. Da es jene geben würde, die dies von ihm sagen würden, sollte ein waldbewohnender Bhikkhu, wenn er zur Sangha kommt und sich in der Sangha aufhält, nicht vor der Mahlzeit oder nach der Mahlzeit Familien besuchen gehen.
Ja, das ist dann, es ist auch sehr streng. Auch die dürfen nicht Familien besuchen. So. Es ist Zornordnung heute auch diesen. Sie können seine Privatfamilien besuchen, es ist nicht erlaubt. Und besonders vor dem Mittagessen oder gleich nach dem Mittagessen, sie dürfen das nicht tun. Und auf jeden Fall, die Mönche dürfen nicht das tun, das tun sie auch nicht. Aber ausgenommen, wenn der Familie einladet, da können sie dann gehen, besuchen. Und ohne Einladung, das tun sie nicht. So einfach gehen nicht. Nur gibt es Familien, in Sri Lanka, sie sagen, das ist wirklich offiziell, kommen und sagen sie, oh Mönche, unsere Haustür ist immer offen für euch. Jede Zeit könnt ihr uns besuchen. Wir freuen uns sehr. Das hat er auch Sudatta, Anatha Pindika hat gemacht. Anatha Pindika hat gesagt, mein Haus ist für immer, das heißt, die Sitzplätze sind immer bereit für die Mönche. Ihr könnt immer kommen. Das haben sie den Pali geschrieben. Immer das, in meinem Haus die Sitzplätze sind immer der Sitz bereit für euch. Ihr könnt kommen. Das soll man schon gesagt haben. Und sonst ist ohne Einladung gehen die Mönchen nicht. Und unseren Dorfbewohner, eine einzige Familie war das so. Er hat immer gesagt, oh Mönche, ihr könnt jederzeit kommen. Die Mönche sind nicht gegangen, das ist eigentlich nicht. Vormittag ist überhaupt nicht. Nachmittag, ich habe gemerkt, dass sie sich sehr freuen und dann Nachmittag 4 Uhr oder so, dann ist Spaziergang und dann habe ich gedacht, okay, ich besuche die Familie. Sie haben sich sehr gefreut. Ja. Das ist ein Tee spenden und dann ein bisschen reden und dann kommen wir dann. Ja. Das tun sie. Aber sonst dürfen sie nicht. Familien, das heißt, es gibt ein Wort, ich habe das, Kulehi Anunugiddu. Hängen ist ein Sitten oder so, das übersetzt sich Metta Sutta. Kulehi Anunugiddu. Ja, in Familien nicht das so immer zu hängen bleiben. Ja. Und dann, das ist dann, Problem ist, dass ein Mönch, er war sehr ruhig, nicht gesprochen, wenn er rauskommt, sehr vokativ, reden. Er geht dann Familien, er muss da reden, das ist das, er sieht nur dann, ist dann sehr selten ein so Familien und sie gehen, weil sie allein im Wald leben. Ja. Und das sagt er auch, das ist das, wenn er allein lebt, er das Bedürfnis hat, er damit Menschen zu reden. Und deshalb, der Dorfmönche, sie sind sehr froh, wenn die Leute nicht mehr kommen, dass sie so oft kommen. Und aber Waldmönche, wenn sie irgendwie mit Menschen sprechen können, mit Menschen, dann ist das, sie freuen sich sehr. Und deshalb sage ich, darf da nicht das in Familie besuchen. Ja. Das ist nicht ohne Einladung oder nicht so oft. Ja. Ja. Nächste.
Wenn ein Waldbewohner der Bhikkhu zur Sangha kommt und sich in der Sangha aufhält, sollte er nicht hochmütig und eitel sein. Wenn er hochmütig und eitel ist, dann wird es jene geben, die von ihm sagen würden, dieser ehrwürdige Waldmönch muss sicherlich, während er allein im Wald lebt, wo er sich benimmt, wie es ihm gefällt, generell hochmütig und eitel sein, da er sich so verhält, seit er zur Sangha gekommen ist. Da es jene geben würde, die dies von ihm sagen würden, sollte ein waldbewohnender Bhikkhu, wenn er zu Sangha kommt und sich in der Sangha aufhält, nicht hochmütig und eitel sein.
Ja, leider gibt es so. Atimana heißt. Atimana, es gibt so viele, irgendwie bauen sie auf das. Und sie haben irgendwie dann denken, so bauen sie, wenn sie alleine meditieren und so im Wald leben, sie denken, wir sind größer, wir sind besser als andere Mönche. Und dann ist das manchmal bezeichnend, ach, sie sind Dorfmönche. So sagen sie. Das war damals auch, heute auch. Ja, heute sagen sie, ach, das ist Dorfmönche. Ausdrücklich sagte Sariputta, dieser ist dem falsch, was ihr habt. Ihr sollt das nicht haben. Atimana, und dann ist das ist, Atimana heißt das Hochmut. Überheblich. Ja. Und immer wieder denken, wir sind besser als andere. Und das, ehrwürdiger Sariputta, damals gab es, das vor 500 Jahren gab es auch, heute gibt es auch leider. Ja. Dorfmönche. Aber es ist nicht wichtig, dass wo er lebt. Noch einmal sage ich, was im Herzen ist, das ist das Wichtige. Ja, was hat dein Herzen? Ja. Und wenn das so bewerten, das ist, ich bin besser als andere, dann ist das nicht, meine, das ist das, ich sage, das ist sehr menschlich, aber sehr schädlich. Damit selber, es ist irgendwie, wie heißt das? Ich sage das Selbstverwirrung. Das ist dann mit Selbstverwirrung hat zwei Bedeutungen. Eine ist das Selbstverwirrt, andere ist mit Selbst verwirrt. Ja, mit eigenem Selbst verwirrt. Das ist sehr, sehr gefährlich. Und wir sind alle verwirrt. Das ist schon klar. Aber dazu noch mit sich selbst auch verwirrt. Dann ist er gefährlich. So entsteht eigentlich das Mana, das Dünkel. Manche Leute denken, oh, ich bin nicht fähig. Oh, ich kann das nicht. Ich habe keine Fähigkeit. Ich kann das nicht. Manche haben denken, ja, ich kann alles. Ich bin besser. Ich bin besser. Ja. Und so ist das, dieser Mana ist das auch nicht haben sollen. Noch eines lesen wir. Das alles können wir heute. Ah, das können wir schon, glaube ich, oder? Ja. Ja, glaube ich nicht. Ja.
Wenn ein waldbewohnender Bhikkhu zu Sangha kommt und sich in der Sangha aufhält, sollte er nicht geschwätzig sein und ein loses Mundwerk haben. Wenn er geschwätzig ist und ein loses Mundwerk hat, dann wird es jene geben, die von ihm sagen würden, was hat dieser ehrwürdige Waldmönch erreicht, dadurch, dass er allein im Wald lebt, wo er sich benimmt, wie es ihm gefällt, da er geschwätzig ist und ein loses Mundwerk hat. Da es jene geben würde, die dies von ihm sagen würden, sollte ein waldbewohnender Bhikkhu, wenn er zur Sangha kommt, und sich in der Sangha aufhält, nicht geschwätzig sein und ein loses Mundwerk haben.
Das heißt das, ja. Das ist das, ja, das kommt immer, dass wenn er lange nicht gesprochen hat, und es kommt dieses Reden, ja. Und das ist das, damit sagt eigentlich, es soll schon der rechte Rede. Ja. Rechte Rede heißt, wir haben gelernt, rechte Rede. Was sind rechte Rede? Das sagt, dass nicht lügen, nichts. Solche Dinge, am Ende sagt Sampapalapa. Sampapalapa heißt sinnlose Rede. Das heißt, nur die Zeit verbringen, Sprache verwenden. Ja. Das heißt, das Plappen oder so. Ja. Zeit verbringen, verwendet der Sprache. Und manche Leute verwenden der Zeit verbringen so und diese, aber manche Leute ist das, die Zeit zu verbringen, sie nicht verbringen. Das ist so, ja, verbringen und verwenden die Sprache. Und das sagt, dass ich das nicht tun soll. Ja. Das heißt nicht, dass ich nicht reden soll, sondern sehr achtsam. Ja. Das ist nicht wie ein Wasserfall. Ja. Das reden. Ja. Und das merkt man schon, dass wenn das Schweigeseminar, ja, das ist schon beinahe letzten Tag, wenn wir sagen, ja, nach dem Mittagessen könnt ihr wieder reden, das ist ja, boah, das ist so. Einmal so Hemmungen ein bisschen. Jetzt wegen, oh, das ist das Welt und Gott und Welt und alle möglichen Dinge redet. Das, weil das so lange nicht gesprochen hat. So ist das dann diesem. Diese Dinge sind eigentlich, ich sage, das ist dann, wir haben noch viele, deshalb nächsten Tagen, in der nächsten Woche kann ich weiterlesen. Aber die Dinge sind. Natürlich, das ist das zum Beispiel Almosengang. Dieser Mönch soll nicht vorher gehen. Auch nicht dabei später kommen. Aber das hat er nicht als die Familienstruktur auch so. Ihr habt auch diese Familie, das ist diese. Wenn der drei Leute zusammenlebt, sagt er, ja, bitte, ja, nicht das frühe Kommen und Essen. Wenn das Essen vorbereitet ist am Tisch, ja, jemand kommt und erst isst, dann ist das gut. Nein. Wenn jemand das eigentlich, sind drei Leute, zwei Leute gekommen und einer kommt nicht, dann kommt dann später. Geht auch nicht. Diese Dinge sind eigentlich, dass es ist schon hier eine Sangha, aber es ist das Familienleben auch der gleiche. Auch das ist das, was wir gesprochen haben. Das ist das, so Respekt haben. Ist diese Dinge, wenn wir das lesen, euren Geist war immer mit, das mit Menschen. Eure eigene Familiengruppe, das ist so, ja. Ihr habt vergessen. Aber das gilt auch der Familie. Ja. Wenn jemand allein lebt, auch das gilt. Ist auch. Ja. Und das ist dann schon dann zum Beispiel, wenn ich sage, ich lebe hier alleine, ich kann nicht sagen, ich esse Frühstück, esse ich dann 10 Uhr. Ja? Das geht nicht, das ist, dann muss ich rechtzeitig das essen, das ist der richtige Zeit. Ja? Und so ist eigentlich das, diese Erklärung. Das heißt eigentlich, einen reinen Charakter bilden. Das ist das Wichtige dieser Dinge. Und das ist für die Kinder. Ich meine, die Sachen sind so wichtig. Ist das nicht eigentlich das, die Kindererziehung, ja? Wenn eine Familie die Kinder haben? Diese Dinge sind so wichtig. Ja? Das ist nicht nur die Kloster, die Familie, auch den Arbeitsplatz. Wenn ihr einen Betrieb, einen Gegner habt, das ist der gleiche, das ist so gute Dinge, was wir wirklich das tun können, verwenden können. Ja. Die andere Sprache verwenden, ja. Das ist eigentlich die Hausordnung, was da gibt. Ja. Diese Dinge, es ist sehr, 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 sehr wichtig, ja. Wenn eine Familie, das ist eine so viele Dinge, dass immer redet, ja. Das ist der andere sagt, ist das genug? Was hast du so viel? Ja. Und manche Leute sagen, hör auf jetzt, ja, so viel geredet. Sagen die Leute. Ja. Und das sollte wirklich so für unseren Leben auch diesen Dingen zu verbinden. Das ist auch der Sinn, warum wir so die Lehrreden lesen. Ist das immer gedacht? Ah, das ist der Klosterleben. Ah, das ist, ihr habt sicher gedacht. Ah, das ist schön. Aber Klosterleben, Klostervorschriften vor diesen Dingen, das gilt auch dann. Manche Dinge nicht, aber es ist, viele Dinge ist sehr, sehr gut, ist das. Ja. Gestern haben wir das unserer Mönchsgemeinde Treffen gehabt. Ja, das ist in der Zoom. Ganz, das ist Europa, außer England. Ja, die Mönche, wir sind 40 Mönche. Wir sind gestern zusammengekommen. Ist ein ältester Mönch einen Vortrag gehalten. Das war der eigentlich die Zukunft der Sri Lankan Kinder in Europa mit der Religionen. Ja. Das war der Thema. Das ist sehr schön gesprochen, wie wir das machen können. Er hat erwähnt eines. Später haben wir das bekommen. Der Abraham Lincoln, sein Sohn hat dann in der Schule geschickt. Er hat dann Lehrer einen Brief geschrieben. Und diesen Brief erklärt eigentlich, wie das eigentlich das Lehrer mit dem Kind umgehen soll, das alles. Ich habe kurz gelesen diesen. Da sind wunderschöne Sachen geschrieben. Linken schreibt der Lehrer, mein Sohn kommt da in der Schule. Ja? Und er schreibt, eine Stelle hat er geschrieben, was hat er geschrieben? Das ist so wie, ich erwarte von meinem Sohn, wenn er lernt, aber nicht ein respektloser, ohne Prinzipien lebender Politiker werden. Das will ich nicht. Ja, so schöne Sachen schreibt er. Und sehr buddhistisch. Der Mönch hat erwähnt, Abraham Lincoln hat den Buddhismus nicht gekannt. Aber er hat so schöne Sachen im Buddhismus gelernt. So, das beschreibt er das Sachen. Ja. Weil es ja der Kindererziehung, das will der. Und das ist die Bausatyancha Sipancha Vinayocha Susikito, die Mangala Sutta. Er soll gut lernen, aber Selbstdisziplin soll er nicht verlieren. Ja? Bausatyancha Sipancha Vinayocha Susikito. Er muss sehr, sehr, sehr richtig benehmen, das heißt Susikito. Subhasita Jayavacha. Subhasita heißt, er soll gut reden. Ja, Vacha, seine Worte sollen mit dem Gutreden verbinden. Buddha sagt, ja, die Worte sollen immer, er soll die Wörter mit Gutreden verbinden, aber nicht ein schlechtes Reden. Etam Mangalam Uttamam, das ist das große Heil für ein Kind, für uns. Und so, dass vielleicht, ihr könnt auch im Internet schauen, das ist der Abraham Lincoln, sein Brief, sein erster Sohn, wie er das geschrieben hat, muss sehr schön sein. Ich habe noch nichts gelesen, aber muss der ältere Mönch, wenn er sagt, dass es gut ist, ganz bestimmt gut. Gut, dann, ja, wir können dann nächste Woche wieder weiter. Lesen. Subhagva iti pi buddhate visarda jnanena samannagato buddhate visarda jnanena samannagato vatso bhagava tam bhagavantam buddhate visarda jnanena samannagato saranam gacchami tam bhagavantam buddhate visarda jnanena samannagato sirasa namami Tena buddhate visarda jnana tejasa Sotti me otu sabda so bhagavaitipi Asavakkaye visarda jnanena samannagato Asavakkhaye visarada ñānena samannāgato vatthaso bhagavā tam bhagavantam asavakkhaye visarada ñānena samannāgato saraṇaṁ gacchāmi tam bhagavantam āsavakkhaye visārada ñānena samannāgato sirasā namāmi tena āsavakkhaye visārada ñāna tejasā sottime hotu sabbadā so bhagavā itipi antarāyike visārada ñānena samannāgato antarāyike visārada ñānena samannāgato vatthaso bhagavā tam bhagavantam antarāyike visārada ñānena samannāgato saraṇaṁ gacchāmi tam bhagavantam antarāyike visārada ñānena samannāgato sirasā namāmi tenantarāyike visārada ñāna tejasā sottime hotu sabbadā so bhagavā itipi nīyānike visārada ñānena samannāgato nīyānike visārada ñānena samannāgato vatthaso bhagavā tam bhagavantam nīyānike visārada ñānena samannāgato saraṇaṁ gacchāmi tam bhagavantam nīyānike visārada ñānena samannāgato sirasā namāmi tena nīyānike visārada ñāna tejasā sottime hotu sabbadā sabbītiyo vivajjantu sabbarogo vinassatu māte bhavatvantarāyo sukhi dīghāyuko bhav. Mm-hmm.